Nach dem Tod hat der Mensch eine vollkommene menschliche Gestalt. Dauer der Aufnahme des Abschnittes etwa 19 Minuten. Die Geistgestalt des Menschen ist die menschliche. Mit anderen Worten, der Geist ist auch hinsichtlich seiner Gestalt Mensch. Das lässt sich aufgrund von allem feststellen, was oben in mehreren Abschnitten gezeigt wurde, besonders dort, wo ausgeführt wurde, dass jeder Geist eine vollkommene menschliche Gestalt hat, dass jeder Mensch hinsichtlich seines Inneren ein Geist ist und dass die Engel im Himmel aus dem menschlichen Geschlecht hervorgegangen sind. Noch deutlicher lässt es sich daraus erkennen, dass der Mensch Mensch ist durch seinen Geist und nicht durch seinen Körper, und dass die körperliche Gestalt dem Geist gemäß dessen Gestalt beigefügt wird und nicht umgekehrt. Denn er ist seiner Form entsprechend mit dem Körper bekleidet, weshalb der Geist des Menschen auf die einzelnen, die kleinsten Teilchen des Körpers einwirkt. Das geht so weit, dass ein Teil, der nicht vom Geist in Bewegung gesetzt wird, beziehungsweise in dem der Geist nicht das Bewegende ist, auch nicht lebt. Diese Tatsache ist schon allein daran zu erkennen, dass Gedanke und Wille den ganzen Körper in allen seinen Teilen aktivieren und dass es nichts gibt, was nicht auf ihren Wink sogleich herbeieilte. Was nicht folgt, ist auch kein Teil des Körpers und wird denn auch als etwas Unlebendiges ausgestoßen. Gedanke und Wille aber gehören dem Geist und nicht dem Körper des Menschen an. Der Geist aber, er sei nun von seinem Körper getrennt oder noch mit demselben verbunden, erscheint dem Menschen nicht in menschlicher Gestalt, weil das körperliche Sehorgan, das Auge, soweit es in die Welt blickt, aus Materie besteht, das Materielle aber nur das Materielle wahrnehmen kann. Wenn daher das materielle Auge verhüllt und der Fähigkeit beraubt wird, mit dem geistigen Auge zusammenzuwirken, dann werden die Geister in ihrer eigenen Gestalt sichtbar, die die menschliche ist. Das gilt nicht nur für die Geister, die sich in der geistigen Welt befinden, sondern auch für den Geist, der sich in einem anderen, noch in seinem Körper befindlichen Menschen aufhält. Die Gestalt des Geistes ist deshalb die menschliche, weil der Mensch, was seinen Geist betrifft, in die Form des Himmels erschaffen worden ist. Denn alles, was zum Himmel und seiner Ordnung gehört, ist in der Seele des Menschen und ihrem Zugehörigen zusammengetragen worden. Daher hat der Mensch die Fähigkeit, Einsicht und Weisheit in sich aufzunehmen. Man kann ebenso gut auch sagen, er hat die Fähigkeit, den Himmel in sich aufzunehmen. Das geht klar aus dem hervor, was in den betreffenden Abschnitten ausgeführt wurde. Über das Licht und die Wärme des Himmels, über die Gestalt des Himmels, über die Weisheit der Engel. Es geht ferner aus dem Abschnitt hervor, in dem gezeigt wurde, dass der Himmel hinsichtlich seiner Form im Ganzen wie in seinen Teilen einen einzigen Menschen darstellt, und zwar aufgrund des göttlich-menschlichen des Herrn, das den Ursprung des Himmels und seiner Form bildet. Der vernünftige Mensch kann die eben angeführten Tatsachen verstehen, weil er sie aus dem Zusammenhang der Ursachen und aus dem Wahren in seiner Ordnung zu sehen vermag. Ein Mensch aber, der unvernünftig ist, versteht es nicht, und zwar aus mehreren Gründen. Der Hauptgrund ist der, dass er es gar nicht verstehen will, weil es seinen falschen Grundsätzen, die er zu seinen Wahrheiten gemacht hat, widerspricht. Wer aus diesem Grunde nicht verstehen will, hat den Weg des Himmels zum Bereich seiner Vernunft verschlossen. Dieser Weg kann jedoch stets wieder geöffnet werden, wenn nur sein Wille dem nicht widersteht. Der Mensch kann die Wahrheiten einsehen und vernünftig sein, wenn er nur will. Das wurde mir durch vielfältige Erfahrung zur Gewissheit. Des Öfteren wurden böse Geister, die unvernünftig waren, weil sie auf Erden das Göttliche und das Wahre der Kirche geleugnet und sich im Gegenteil bestärkt hatten, durch göttliche Kraft denen zugewendet, die im Lichte des Wahren standen. Sie begriffen dann auch ebenso wie die Engel alles und gaben zu, dass das Vernommene wahr sei und sie auch alles verstünden. Doch sobald sie wieder in sich selbst zurückgefallen und der Liebe ihres Willens zugekehrt waren, begriffen sie von all dem nichts mehr und behaupteten das Gegenteil. Ich hörte auch, wie einige höllische Geister erklärten, sie wüssten und fühlten, dass ihr Tun böse und ihr Denken falsch sei, doch könnten sie den Angenehmen ihrer Liebe, also ihrem Willen, nicht widerstehen. Von diesem würden aber ihre Gedanken bestimmt, so dass sie das Böse als etwas Gutes und das Falsche als etwas Wahres betrachteten. Das zeigte deutlich, dass Geister, die aus bösem Hang im Falschen sind, durchaus Einsicht und Vernunft besitzen konnten, es aber nicht wollten, und zwar eben deshalb nicht, weil sie das Falsche mehr als das Wahre liebten, da es ja mit dem Bösen, in dem sie sich befanden, zusammenstimmte. Lieben und Wollen ist dasselbe, denn was der Mensch will, das liebt er, und was er liebt, das will er. Eben weil die Menschen sich in dem Zustand befinden, dass sie einsehen können, was wahr ist, wenn sie nur wollen, wurde mir gestattet, das Kirche und Himmel betreffende Wahre auch durch Vernunftgründe zu bestätigen. Die Absicht dabei ist, dass das Falsche, das bei vielen Menschen den Bereich der Vernunft verschlossen hat, durch vernünftige Überlegungen zerstreut und so vielleicht ihr Auge bis zu einem gewissen Grade aufgeschlossen werden kann. Wer in der Wahrheit steht, darf die geistige Wahrheit durch Vernünftiges begründen. Wer könnte je das Wort aus seinem buchstäblichen Sinn verstehen, wenn er nicht die darin enthaltene Wahrheiten durch die erleuchtete Vernunft sähe? Woher kämen sonst die vielen Irrlehren aus einem und demselben Wort? Die tägliche Erfahrung vieler Jahre hat mir bezeugt, dass der Geist des Menschen nach der Trennung vom Körper Mensch ist, und zwar in derselben Gestalt. Ich habe sie tausendmal gesehen, gehört und mit ihnen gesprochen, auch darüber, dass die Menschen in der Welt nicht glauben, dass sie so beschaffen sind und dass alle, die es glauben, von den Gebildeten für einfältig gehalten werden. Die Geister waren herzlich betrübt darüber, dass solche Unwissenheit auf Erden immer weiter besteht und vor allem innerhalb der Kirche. Sie sagten aber, dieser Glaube sei hauptsächlich von den Gelehrten ausgegangen, die sich von der Seele nur einen rein gedanklichen Begriff gebildet haben, weil sie vom sinnlich-körperlichen ausgehen. Sie haben die Seele als eine bloße Idee definiert, ohne Bindung an eine Basis, in der sie sich verwirklichen kann. Eine solche Seele wäre aber wie ein flüchtiges Teilchen reinen Äthers, das beim Tode des Körpers nur zerstreut werden kann. Doch da die Kirche aufgrund des Wortes an die Unsterblichkeit der Seele glaubt, so blieb ihr nichts anderes übrig, als diese mit etwas Lebendigem auszustatten, wie es dem Denken eigentümlich ist, nicht aber dem Empfindungsvermögen, wie es der Mensch besitzt, jedenfalls nicht, ehe die Seele wieder mit dem Körper verbunden sein würde. Diese Auffassung begründet die Lehre von der Auferstehung und den Glauben, dass die Wiedervereinigung mit dem Körper erfolgen werde, wenn das letzte Gericht ergeht. So kann niemand, der sich die Seele aufgrund dieser Lehre und der damit zusammenhängenden Voraussetzung vorstellt, begreifen, dass sie ein Geist ist und dieser auch menschliche Gestalt hat. Dazu kommt noch, dass heutzutage kaum jemand weiß, was das Geistige ist, geschweige denn, dass den Geistwesen wie allen Geistern und Engeln eine menschliche Gestalt gehöre. Darum sind auch fast alle, die von der Welt herkommen, sehr erstaunt darüber, dass sie leben und genau wie zuvor Menschen sind, also sehen und reden und ihr Körper einen Tastsinn besitzt, ganz wie zuvor, ohne Unterschied. Wenn sie aber einmal aufgehört haben, sich über sich selbst zu wundern, so beginnen sie darüber zu staunen, dass die Kirche nichts von diesem Zustand der Menschen nach dem Tode weiß, folglich auch nichts vom Himmel und von der Hölle. Dabei befinden sich doch alle, die je in der Welt gelebt haben, im anderen Leben, wo sie als Menschen weiterleben. Weil sie sich aber auch darüber wunderten, dass den Menschen ein so wesentlicher Glaubensartikel der Kirche nicht durch Visionen geoffenbart worden ist, wurde ihnen aus dem Himmel bedeutet, es hätte sehr wohl geschehen können, denn nichts sei leichter als das, wenn es dem Herrn gefalle. Doch dadurch hätten jene Menschen, die sich auf das gegenteilige Falsche versteift hatten, gleichwohl nicht geglaubt, selbst wenn sie es gesehen hätten. Ferner sei es gefährlich, den Anhängern des Falschen etwas durch Visionen beweisen zu wollen, weil sie daraufhin zwar zuerst einmal zum Glauben gebracht werden, bald aber wieder leugnen und so jene Wahrheit selbst entweihen. Entweihen heißt nämlich glauben und nachher wieder leugnen. Die Entweiher des Wahren werden in die unterste und härteste aller Höllen hinabgestoßen. Diese Gefahr wird durch die Worte des Herrn bezeichnet. Er hat ihre Augen verblendet und ihr Herz verstockt, damit sie mit den Augen nicht sehen und mit dem Herzen verstehen und sich bekehren und ich sie heile. Johannes Kapitel 12, Vers 40. Die Tatsache, dass die Anhänger des Falschen dennoch nicht glauben würden, ist unter den folgenden Worten zu verstehen. Abraham sprach zu dem Reichen in der Unterwelt, »Sie haben Moses und die Propheten, die sollen sie hören.« Er aber antwortete, »Nein, Vater Abraham, sondern wenn einer von den Toten zu ihnen käme, dann würden sie sich bekehren.« Abraham aber sprach zu ihm, »Hören Sie Moses und die Propheten nicht, so werden sie auch nicht glauben, wenn jemand von den Toten auferstünde.« Lukas Kapitel 16, Verse 29 bis 31. Wenn der Geist des Menschen kurz nach seiner Auferweckung zuerst die Geisterwelt betritt, sind Antlitz und Ton der Rede noch ähnlich wie in der Welt, denn er befindet sich dann in einem Zustand, in dem sein Äußeres vorherrscht, weil seine inneren Bereiche noch nicht aufgedeckt sind. Das ist des Menschen erster Zustand nach dem Tode. Später verändert sich aber sein Angesicht und wird völlig anders, wird es doch seiner herrschenden Neigung oder Liebe angeglichen, welche die inneren Bereiche seines Gemüts auf Erden erfüllt hatte und der sein Geist im Körper gedient hatte. Denn das geistige Antlitz eines Menschen unterscheidet sich sehr von seinem leiblichen. Letzteres stammt von den Eltern, das geistige Angesicht aber aus seiner Neigung, deren Bild es ist. Zu diesem gelangt der Geist nach dem Leben im Körper, wenn die äußerlichen Belange entfernt und die inneren Bereiche enthüllt werden. Dies ist der zweite Zustand des Menschen, das lateinische Original spricht zwar vom dritten, man vergleiche aber unten. Ich sah einige Leute, die soeben neu aus der Welt eingetroffen waren, und erkannte sie an ihrem Gesicht und an ihrer Stimme. Doch als ich sie später wieder sah, erkannte ich sie nicht mehr, denn alle die, deren Neigungen gut waren, hatten nun ein schönes, die anderen aber, deren Neigungen böse waren, ein hässliches Gesicht. Der Geist des Menschen ist nämlich an sich nichts als seine Neigung und deren äußere Form das Angesicht. Eine weitere Ursache für die Veränderung der Gesichter besteht darin, dass niemand im anderen Leben Gefühle heucheln darf, die er gar nicht hat. Folglich darf auch niemand Gesichtszüge annehmen, die seiner Liebe entgegengesetzt sind. Alle ohne Ausnahme werden in einen Zustand versetzt, dass sie reden, wie sie denken, und in Mienen und Gebärden zeigen, was sie wirklich wollen. So kommt es, dass ihr Angesicht zur Form und zum Ebenbild ihrer Neigung wird. Darin liegt auch der Grund, dass alle, die einander in der Welt gekannt hatten, sich auch in der Geisterwelt wiedererkennen, jedoch nicht mehr im Himmel und in der Hölle, wie oben festgestellt wurde. Die Gesichter der Heuchler verändern sich später als die der anderen Geister, weil sie eine Haltung eingeübt haben, die es ihnen erlaubt, die Vorgänge in ihrem Inneren so recht zu biegen, dass sie gute Neigungen nachahmen. Lange Zeit sehen sie daher nicht unschön aus. Da sie aber nach und nach der erheuchelten Miene beraubt und ihre inneren Gemütsbereiche der Gestalt ihrer wirklichen Neigungen angepasst werden, sind sie hernach hässlicher als andere. Heuchler sind Menschen, die zwar wie Engel reden, innerlich aber nur die Natur und nicht das Göttliche anerkennen und daher die Dinge der Kirche und des Himmels leugnen. Man sollte wissen, dass die menschliche Gestalt eines Geistes nach dem Tode umso schöner ist, je innerlicher der betreffende Mensch die göttlichen Wahrheiten geliebt und danach gelebt hatte. Bei jedem werden nämlich die inneren Bereiche aufgeschlossen und gebildet, je nach seiner Liebe zu den göttlichen Wahrheiten und seinem dementsprechenden Leben. Je innerlicher daher die Neigung, desto mehr hat sie Anteil an der Form des Himmels und desto schöner ist infolgedessen das Antlitz. Die Engel des innersten Himmels sind deshalb die schönsten, sind sie doch Formen der himmlischen Liebe. Wer aber die göttlichen Wahrheiten nur mehr äußerlich geliebt und folglich auch nur in einem äußerlichen Sinn danach gelebt hatte, ist weniger schön. Aus seinem Antlitz strahlt nur etwas verhältnismäßig Äußerliches hervor, weil bei ihm die tiefere himmlische Liebe das Äußerliche nicht zu durchstrahlen vermag, folglich sich auch die himmlische Form nicht in ihm ausdrücken kann, wie sie an sich ist. Aus dem Gesicht solcher Geistwesen scheint etwas vergleichsweise Dunkles hervor, das nicht vom durchleuchteten inwendigen Lieben belebt ist. Mit einem Wort, die Schönheit nimmt nach innen zu und nach außen ab, und wie die Vollkommenheit, so wächst und schwindet auch sie. Ich habe Engel des dritten Himmels gesehen, deren Antlitz so schön war, dass kein Maler mit aller Kunst seinen Farben je eine solche Leuchtkraft verleihen könnte, um auch nur den tausendsten Teil von dem wiederzugeben, was als Licht und Leben in ihrem Gesicht erscheint. Dagegen lassen sich die Gesichter der Engel des untersten Himmels bis zu einem gewissen Grade wiedergeben. Zum Schluss möchte ich noch ein Geheimnis mitteilen. Alles Gute und Wahre, das vom Herrn ausgeht und den Himmel ausmacht, hat menschliche Gestalt. Das trifft nicht nur in Großen und Ganzen zu, sondern auch in jedem Teil und in allen Einzelheiten. Diese Form regt jedermann an, der das Gute und Wahre vom Herrn aufnimmt und bewirkt, dass jeder im Himmel je nach seiner Aufnahme eine menschliche Gestalt hat. Darin liegt der Grund, weshalb der Himmel sich selbst im Allgemeinen wie im Besonderen gleicht und dass das Ganze, jede einzelne Gesellschaft und jeder Engel menschliche Gestalt aufweist, wie das in 4 Abschnitten nachgewiesen wurde. Dem wäre noch beizufügen, dass das auch für die Einzelheiten der Gedanken zutrifft, wie sie aus der himmlischen Liebe bei den Engeln hervorgehen. Dieses Geheimnis fasst jedoch der menschliche Verstand nur dunkel, deutlich aber der Engel, weil sie im Lichte des Himmels leben.